Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer HR Ungeschminkt Diversity Weeks. In unseren Sonderfolgen werden wir uns in jeder Folge einer Dimension von Diversität widmen. Hierzu orientieren wir uns entlang der 7 Dimensionen für Diversität von der Charta der Vielfalt. Heute widmen wir uns der Dimension ethnische Herkunft und Nationalität. Dazu ist heute Simon Usifo bei uns zu Gast.
HR Ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Lieber Simon, herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge aus der Diversity-Episode von unserem Podcast HR Ungeschminkt, der ehrliche Personal-Podcast. Simon ist CEO von der Werbeagentur BBDO Germany und zusätzlich Autor des Buches People of Deutschland und bei uns im Beirat von Queer Mentor aktiv. Und ich finde, zur heutigen Folge gibt es keine bessere Person, mit der wir sprechen könnten. Lieber Simon, herzlich willkommen.
Ja, liebe Annika, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und aufs Gespräch vor allen Dingen.
Ich habe ja jetzt ein paar Stichworte bereits zu dir und deiner Person genannt, würde mich aber riesig freuen, wenn du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal eine kurze Intro machen könntest zu wer du eigentlich bist.
Ja, ich bin ein Rheinländer, würde ich sagen, in Bonn geboren, in Köln studiert, bin sehr früh raus in die weite Welt nach dem Studium nach London und da in die Werbebranche eingetreten. Ich bin da auch nie weggekommen. Ich bin also die letzten 17 Jahre in der internationalen Werbung unterwegs, davon 14 bei WPP, einem der großen Werbekonzerne, genau. War da in London 4 Jahre, war aber auch in Shanghai, bin also gut ins Ausland gekommen, 10 Jahre da geblieben. Hab auch eine Tochter und eine Frau, mit der wir dann entschieden haben, nach Deutschland zurückzukommen. Und deswegen bin ich in Berlin gelandet, habe da auch ein bisschen Zeit verbracht, also bin viel rumgekommen. Anschließend war ich in Amsterdam und da komme ich auch gerade her. Das heißt also, bevor ich bei BBDO CEO wurde, war ich 2 Jahre in Amsterdam für das Europageschäft von 72andSunny zuständig. Genau. Und ansonsten, früher war ich mal so Mittel- und Langstreckenläufer, heute mache ich das lediglich zur Fettverbrennung, aber ich bin gerne draußen joggend unterwegs. Das sind so die groben Sachen und klar, People of Deutschland, das ist ein Herzensprojekt, was ich nebenbei mache. Darüber engagiere ich mich auch gerne für ja gesellschaftliche Themen, die mir wichtig sind.
Ich liebe die Ambition, die du nennst. Du machst das Laufen primär zur Fettverbrennung. Du bist wahrscheinlich gut darin geübt, Umzüge zu organisieren oder bei der Vita, auf die du zurückschaust und den unterschiedlichen Stationen.
Ich würde diesen Credit gerne annehmen, allerdings muss man auch zugeben, dass die Firmen, für die ich gearbeitet habe, immer sehr unterstützend geholfen haben. Und ich glaube, gerade bei der Wohnungssuche hat man da einen unfair advantage, würde ich sagen. Ja.
Du hattest jetzt schon das Thema People of Deutschland angesprochen, was ich ein super cooles Projekt und einfach ein super cooles Buch finde. Könntest du hier nochmal mehr Input geben? Du sagtest gerade Herzensprojekt. In welchem Bereich engagierst du dich denn primär? Für alle, die das Buch vielleicht noch nicht kennen.
Ja, also Antirassismus ist natürlich ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, wobei ich glaube, dass die ganzen Diskriminierungsdimensionen eigentlich extrem ja nah beieinander liegen. Das heißt also, ob man jetzt wegen seiner Hautfarbe diskriminiert wird oder seines Geschlechts oder wegen einer Behinderung oder sexuellen Orientierung, das ist natürlich auf der einen Seite für die Person extrem unterschiedlich, aber die Mechanismen, die dahinter stecken, dass gewisse Machtsysteme strukturell Leute ausschließen und dass eine Mehrheitsgesellschaft sich sozusagen anstrengen muss, um diese Schieflage zu beheben, dieses Thema zieht sich halt ganz durch. Und meine Geschichte ist so, dass ich glaube, die ersten Jahre in meinem Leben mich damit gar nicht beschäftigt zu haben und das so ein bisschen von mir weggestoßen habe, glaube ich, so ein bisschen ignoriert oder ich weiß nicht, wie man es nennt. Auf jeden Fall gibt's ja da mal Coping Mechanism, dass man sich dann in die Arbeit stürzt oder in den Sport. Und ich glaube, seit George Floyd hat sich die Mehrheitsgesellschaft mehr Aufmerksamkeit für das Thema generiert und seitdem ja, engagiere ich mich, weil ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben, eben gerade wenn man privilegiert ist selbst, dieses Privileg zu nutzen, um die Mehrheitsgesellschaft zu motivieren, dagegen was zu tun. Ja.
Kannst du zum konkreten Projekt People of Deutschland noch ein paar mehr Einblicke geben für unsere Zuhörerschaft?
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich habe mich auch auf so einer Sensibilisierungsreise irgendwie begeben, weil ich, das sind ja Themen, die man im Alltag nur selten, sag ich mal, in der Tiefe bearbeitet. Und mir ist aufgefallen, also zusammen mit Martina Rink, das machen wir zusammen, ist Co-Herausgeberin und die hatte auch die ursprüngliche Idee zu dem Buch. Uns ist aufgefallen, dass sich meistens Menschen mit Diskriminierung beschäftigen, die selbst betroffen sind und für die anderen das irgendwie so ein bisschen unsichtbar ist. Gerade in der Literatur ist es so, dass Menschen sich auch Bücher kaufen, die eigentlich schon davon überzeugt sind, dass man was tun muss. Das heißt, man bewegt nicht so wirklich was in der breiten Gesellschaft. Und deswegen haben wir mit People of Deutschland ein Buch gemacht, ich würde es nennen, mit einem niederschwelligen Angebot, also wenig irgendwie Moralkeul oder erhobene Zeigefinger und einfach viel Geschichten erzählen. Einfach ganz menschlich und die sind auch gar nicht so lang, das sind immer so pro Person 6 Seiten ungefähr und es sind 45 ganz unterschiedliche Menschen aus Bereich Sport, Kultur, Unterhaltung, Wirtschaft, Politik und über diese sehr persönlichen Geschichten kann man Menschen ja vielleicht dafür begeistern, einfach eine Empathie zu entwickeln für den Alltag oder die Lebenswirklichkeiten von marginalisierten Menschen, in dem Fall halt Menschen, die Migrationshintergrund haben, sichtbar, ohne dass es sozusagen abstoßend wirkt, sondern eher eine Inspiration. Und es sind ja auch alles Erfolgsgeschichten und deswegen kommt da auch jetzt nicht so eine Opferhaltung durch oder so. Und wir hoffen, dass dieses Buch Menschen dafür motiviert, sich damit auseinanderzusetzen, die das sonst nicht machen würden.
Ich finde es ein super cooles Buch. Ich habe es noch nicht zu Hause, aber ich habe vor, da kannten wir uns noch nicht, da habe ich es in der Buchhandlung gesehen und habe durchgeblättert. Und da habe ich tatsächlich auch eine dieser Geschichten überflogen und ich finde es eine total schöne Idee und die haben auch genau die richtige Länge. Also, wenn wir jetzt einmal die beiden Themen zusammenbringen, so die Themen, für die du dich engagierst, das primär Rassismus-Themen und dann das ganze Thema deines persönlichen Karriereweges. Was sagst du, was für Barrieren sind dir hier auf diesem Weg begegnet? Oder vielleicht, wenn du sagst, dir selber sind gar nicht so viele begegnet, wo merkst du, dass Rassismus Menschen in ihrem beruflichen Werdegang einschränken kann?
Das Perfide an struktureller Diskriminierung ist, dass die Barrieren nicht immer offensichtlich sind. Die sind teilweise so subtil und latent, dass man sie selbst gar nicht unbedingt immer erkennt. Und ich habe da sehr lange für gebraucht, zu verstehen, was es heißt, eben nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft zu sein. Das heißt ja auch, man hat nicht unbedingt Vorbilder, die so aussehen wie man selbst. Und das, wie gesagt, kennen ja Menschen aus den unterschiedlichsten Dimensionen. Wenn man als Frau nie weibliche Vorstandsvorsitzende sieht, dann gehört ja schon sehr viel Vorstellungskraft dazu, zu denken, ich könnte das mal sein. Und ich habe im Nachhinein gemerkt, wie man auch darin verfällt, sich sehr über Leistung zu definieren, weil man sich eine vermeintliche Akzeptanz ja über so eine gewisse Profilierung dann natürlich verdienen möchte, weil man so ein bisschen von der Seite kommt als marginalisierte Person und dann doppelt oder dreifach so hart arbeiten möchte, um eben in diese Position zu kommen, wo man sich nicht sieht. Das sind so Phänomene, die habe ich teilweise rückwärts im Leben verstanden und vorwärts gar nicht so wahrgenommen. Umso wichtiger ist es für mich jetzt als Führungskraft, ein Umfeld zu generieren oder zu kreieren, wo jeder das Gefühl hat, dass er dazugehört und eben nicht als Sonderfall, sondern das ist ja das Problem mit Normalisierung. Ne? Wir gehen in den Alltag und denken, das, was mehrheitlich zu sehen ist, ist normal und alles andere ist nicht normal. Wenn man dann halt immer die Minderheit ist oder the only one in the room, wie ich immer sage, dann ja, ist das eine Art der subtilen, sag ich mal, Diskriminierung, die gar nicht für viele als solche sichtbar wird. Und das spielt sich natürlich aus auf dein Selbstbewusstsein. Und gerade in so einem kompetitiven Umfeld hast du ja im Grunde genommen einfach einen Standortnachteil, weil du dir auch viel mehr einen Kopf machst. Ne? Bin ich jetzt der, der jetzt in diese Form reinpassen muss oder nicht? Und genau, deswegen ist es für mich so, dass Diversität, Inklusion, das sind alles so Themen, die eigentlich kein Thema waren, sondern einfach Lebensrealität. Und ich finde, gerade als Unternehmensführung muss das Ziel sein, dass das auch keine Themen bleiben, sondern einfach Normalität werden und eine Kultur der Inklusion halt gesetzt ist.
Dass man quasi den Karriereweg vorwärts lebt, aber dann genau solche Themen eben rückwärts versteht, das kann ich nur so unterstreichen, wenn man denkt, nee, man wurde noch nie diskriminiert und dann denkt man irgendwann x Jahre später, wenn andere Menschen anfangen darüber zu sprechen, an so eine Situation nach und denkt sich so, okay, krass, das ist mir x-mal schon selber passiert, ne?
Das hat ja auch was damit zu tun, wie Machtsysteme historisch gewachsen sind und was für ein Selbstbewusstsein daraus entsteht. Ich nehme mal jetzt nur ganz praktische Situationen in Konversationen, in Diskussionen, ob man, wie viel Raum man einnimmt, mit welcher Selbstverständlichkeit man Raum einnimmt. Das sind ja so Sachen, die gerade Frauen zum Beispiel auch immer wieder erzählen, dass sie Beiträge in Meetings haben, die dann wiederholt werden und dann plötzlich Anklang finden, obwohl sie schon dreimal von ihnen gesagt wurden und so weiter. Ne? Und das sind ja, also jetzt reden wir wirklich von sehr subtilen Sachen, aber das ist ja, die sind diese kleinen Mückenstiche, die in Summe dazu führen, dass man halt geschwächt ist.
Du hast es ja jetzt gerade auch vor allem in deiner Rolle als CEO schon sehr klar anklingen lassen, dass du sagst, deine Mission ist es, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der eben Rassismus, Diversität keine Themen mehr sind, sondern in der es gelebte Normalität ist, in der man eine inklusive Arbeitskultur hat. Was müssen Unternehmen und Führungskräfte denn tun, um Menschen verschiedener Hintergründe besser zu integrieren?
Ich glaube, es fängt natürlich mit einem gewissen Respekt an, aber auch einfach ja eine gewisse Demut zu verstehen, dass die Wahrnehmung von Wirklichkeit, die wir jeweils haben, nicht absolut ist und dass es so viele verschiedene Perspektiven gibt, die eben auch Einklang haben. Und als Unternehmen geht es darum, ja die Werte, die sich vielleicht auf einer PowerPoint sehr schön artikulieren lassen, einfach im Alltag durch moderne Führung vorzuleben. Und zwar für mich ist Leadership ja auch nicht wirklich ein Rank, sondern a Behavior. Und das fängt aber oben an. Das heißt, wenn das vom CEO nicht gelebt wird, dann wird es sehr schwer, einen Case zu bauen, warum sich alle anderen dran halten sollten. Und dementsprechend ist Führung etwas, was ja sehr von der Praxis lebt und auch einfach nicht so ein Nebenthema ist, so nach dem Motto hier, das eine sind die moralischen Aspekte oder ethischen und das andere ist unser Business, sondern ich sehe das immer sehr holistisch. Ich glaube, wir leben gerade in einer Welt, die extrem komplex ist, auf die man sich nicht richtig einstellen kann, wo man viel Krisen bewältigen muss. Und ich glaube, dass aus so einer stark menschenzentrierten Führungskultur heraus man einfach am besten gewappnet ist, um mit diesen ganzen Sachen fertig zu werden, weil eben diese Empathie, die notwendig ist, um sich in andere Perspektiven einfühlen zu lassen, das ist ja etwas, was den Zusammenhalt fördert, aber auch ja die besten Lösungen hervorbringt, auch wenn es auf dem Weg dahin anstrengend wird. Und es ist genau der Moment, wo die Friktion entsteht, wo dann sozusagen diese Kultur dafür sorgt, dass man durch die schwierigen Zeiten auch erfolgreich geht und am Ende mit einem besseren Resultat dasteht.
Was wären so aus deiner Sicht die Top-Maßnahmen, mit denen Menschen morgen am Tag starten könnten, eine solche Kultur im Unternehmen weiter zu etablieren?
Ich glaube, es wäre hilfreich, das eben nicht als Selbstzweck zu sehen. Und auch wenn HR oder Personal ist ja eine Abteilung, aber am Ende ist es transzendent. Am Ende ist es so ein bisschen, ich vergleiche das immer wie mit dem Digitalen. Wir haben ja immer gesagt, wir brauchen Head of Digital, wir brauchen eine Digital Task Force. Aber so richtig transformiert ist ein Unternehmen ja, wenn das Digital quasi fast unsichtbar wird. Das heißt also, für HRler finde ich es wichtig, ja, wir brauchen DEI und Belonging und wir brauchen diese ganzen Vokabulare, weil wir auf der Transformations-Journey noch so weit weg teilweise sind vom Ideal, dass wir darauf nicht verzichten können. Ich glaube aber, dass die Zielvorstellung, die darf man halt eben nicht aus den Augen verlieren. Und da muss man quasi als Gleichgewicht, als Gegengleichgewicht, auch als HRler anfangen, eine andere Rhetorik zu benutzen und eben den Business Case mehr in den Vordergrund zu stellen. Und das ist ja etwas, was man, indem man sich auch mit diesen Menschen mehr außerhalb des, sag ich mal, täglichen Business auch mal mehr sozusagen zusammensetzt und versucht, deren Rhetorik auch zu übernehmen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Mein bester Case für D&I ist ja, dass marginalisierte Personen Fähigkeiten mitbringen, die eben für so eine VUCA-World zum Beispiel, ne, so eine volatile, uncertain, chaotic World, da braucht man ja Resilienz, da braucht man interkulturelle Kompetenz, da braucht man emotionale Intelligenz, man braucht Ambiguitätstoleranz. Das sind ja alles so Fähigkeiten, die extrem performance-kodiert sind. Und wenn ich jetzt sozusagen anfange, anstatt irgendwie in der Pride Week oder am Internationalen Tag gegen Rassismus jetzt nur irgendwie das Intranet bunt zu malen, sondern wenn ich hingehe und sage, guck mal, wir haben existenzielle Herausforderungen für das Business und by the way, wir haben die Lösung schon da, denn diese ganzen Menschen, die diese schwierigen Diskriminierungserfahrungen machen, die overindexen sozusagen in diesem Bereich und machen uns damit stärker. Ich finde, das ist so ein Beispiel für, wenn HRerInnen anfangen, ein bisschen ökonomischer zu reden, dann werden sie auch ernster genommen.
Ich finde das ein richtig tolles Beispiel, auch dass du das vergleichst mit der Rolle des Chief Digital Officers. Anjuli und ich hatten in der ersten Podcast-Staffel so ein bisschen den Running Gag. Was bedeutet das eigentlich, wenn ein Unternehmen einen Chief Innovation Officer einstellt? Bedeutet das eigentlich, es gibt genau eine Person im Unternehmen, die Innovation macht und der Rest kann pennen?
Ich sehe da auch Ähnlichkeiten zwischen zum Beispiel Quoten und eben das, was du gerade sagst mit den Positionen. Ich vergleiche das immer mit Zahnspangen. Die sehen nicht gut aus, habe aber eine Notwendigkeit, um eine gewisse Schieflage zu adressieren. Und sobald diese Schieflage adressiert wird, nimmt man die auch wieder raus. Und genauso ist das eben mit diesen Positionen und mit diesen Instrumenten. Die sind nicht besonders cool und sexy. Also ich glaube, keiner will eine DEI-Abteilung oder Topic oder Themenwoche oder was auch immer haben. Aber wir brauchen es nun mal, weil ohne, wissen wir auch, dauert es irgendwie noch 140 Jahre gefühlt, weil ohne hatten wir ja schon. Wenn man, ich glaube, das so in Relation setzt als Instrument, um eine Schieflage zu beheben und dann aber auch das Ziel ausruft, es nicht mehr notwendig zu machen, dann ist es, glaube ich, eine gute Balance.
Ich liebe die Zahnspangen-Analogie, die werde ich darauf zitieren, wenn ich darf. Ich finde das richtig, richtig gut.
Sehr gerne.
Lieber Simon, wir sind schon am Ende von unserem Kurzinterview. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es kommt mir irgendwie vor, als hätten wir 5 Minuten lang gesprochen, aber einen Content von 1 Stunde bearbeitet. Tausend Dank, dass du zu Gast warst heute bei uns und deine Perspektiven geteilt hast. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr das Buch noch nicht kennt, schaut es euch an, People of Deutschland. Richtig cooles Buch.
Ja, liebe Annika, vielen Dank. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht und die Zeit ist tatsächlich verflogen.